SWR 2 Leben.
12 Sozialarbeiter aus Deutschland, 12 Tage in den USA. Ich begleite sie auf ihrer Reise. Eine Reise, die so nur stattfinden kann, weil der Kopf der Gruppe über viele Kontakte in den USA verfügt. Von privaten Initiativen über Gefängnisdirektoren bis hin zu Staatsanwältinnen. Er heißt Olette Aiden und ist in den 70er Jahren in Niedersachsen aufgewachsen.
Mein Vater war halt Schwarzafrikaner und meine deutsche, konservative, hannoveranische Familie war der Meinung, das geht ja so nicht. Das kann ja nicht funktionieren, schwarz-weiß geht nicht. Und als mein Vater dann Alkoholiker wurde und hochgewalttätiger Alkoholiker noch hinzu und meine Mutter in Grund und Boden geschlagen hat und sie dann starb, haben sich natürlich alle gerechtfertigt gefühlt, weil es ist ja, weil er schwarz war, es ist ja, weil er ein Afrikaner war. Die sind ja keine normalen Menschen. So, ne? Und meine Großmutter, die Mutter meiner Mutter, hat uns dann großgezogen, bis ich 18 war und nach Amerika gehen konnte.
Viele Jahre hat Olette Aiden in den USA und dort vor allem in New York als Streetworker gearbeitet. Aber dann zog es ihn doch zurück nach Deutschland. In Berlin arbeitet er, genau wie seine 12 Mitreisenden, bei Gangway e.V., dem größten Träger von Straßensozialarbeit in Deutschland.
Mein Name ist Andy. Also ich wusste zum Beispiel, dass die soziale Arbeit auch ihre Wurzeln in den USA zum Teil hat, also mit Alice Salomon.
Andy ist gespannt auf die Reise, darauf Streetworkern in einem anderen Land zu begegnen und zu sehen, was von den Ideen Alice Salomons noch übrig geblieben ist.
Sozialarbeit ist nicht nur Hilfe und Kontrolle. Ich helfe dir und gleichzeitig ist es aber auch eine Kontrolle, um in dem System zu funktionieren oder wieder zu funktionieren. Sondern soziale Arbeit versteht sich auch politisch. Wir hinterfragen Strukturen, wir hinterfragen, warum haben Menschen Probleme, auf die sie nicht klarkommen. Warum begehen Menschen Taten, die strafrechtlich relevant sind. Ich will da nicht sagen kriminell, weil das ist immer, kriminell ist ein Stempel. Wir denken, dass Menschen auch immer Ergebnis ihrer Umstände sind. Und das mitzudenken ist halt für mich ganz wichtig und da kommt auch viel von diesem kritischen Ansatz aus der sozialen Arbeit in den USA. Aber wie das im Detail ist hier in den Staaten, da hatte ich eigentlich nicht wirklich eine Vorstellung, wie es in der Praxis funktioniert. Big sight, new hang, go go, big
sight, y'all know how this shit go, you know. Heute geht es zu unserem ersten gemeinsamen Termin mit U-Bahn und Bus weit weg von Glitzer, Glamour und Wolkenkratzern. Die Nachbarschaft in der Southside von Chicago heißt Back of the Yards. Hier kümmern sich Menschen in dem kirchlichen Projekt Precious Blood um Rückkehrer aus dem Gefängnis. Auf diesen Besuch bei Precious Blood ist Marlene besonders gespannt. Sie gehört bei Gangway in Deutschland zu dem Team, das speziell mit Jugendlichen arbeitet, die aus dem Gefängnis kommen.
Wir lernen unsere Jugendlichen in der Jugendstrafanstalt kennen. Und da geht es einfach darum, dann die Beziehung aufzubauen, zu erklären, was wir machen, wie wir arbeiten. Also, und halt zu gucken, okay, was ist draußen, was erwartet dich, was für Wege stehen an und wobei können wir dich unterstützen und begleiten und das dann so weit es geht, drinnen schon vorzubereiten und dann geht es draußen aber erst richtig los und dann gehen wir mit den Jugendlichen durchs System, ob es Jobcenter ist, Ausländerbehörde ist, diskutieren mit Jugendämtern, mit Sozialämtern, dass sie nicht fallen gelassen werden, weil es halt ganz oft so ist, dass sie hören, du hast Straftaten begangen, du warst im Knast, wieso sollten wir dir nochmal eine Hilfe geben? Du hast dir das selber verbaut. So, ne? Und da sind wir dann da und kämpfen für den Jugendlichen, dass er nochmal eine Chance kriegt in einem betreuten Wohnen zum Beispiel.
Marlene arbeitet mit Jugendlichen zwischen 16 und 24. Genau die Altersgruppe, die von Precious Blood, wertvolles Blut, angesprochen werden. Leider geht es hier oft um Blut, das vergossen wurde. In einem Stuhlkreis sitzen die 12 deutschen Sozialarbeiter gemeinsam mit dem Pastor, seinen Mitarbeiterinnen und einigen Jugendlichen zusammen, die gerade aus dem Gefängnis entlassen wurden. Olette übersetzt.
So, Julie went with us to Germany. Julie, do you want to add to this
question?
Julie ist eine der Frauen, die sich bei Precious Blood engagiert. Olette und sie kennen sich schon lange. Sie hat ihn auch in Deutschland besucht, um zu sehen, wie dort das Sozialsystem funktioniert. Olette und viele der deutschen Sozialarbeiter haben selbst Kinder im Jugendalter. Auch Julie. Nur ist ihr Sohn zum Mörder geworden und sitzt seit 25 Jahren im Gefängnis.
All of these people here are just a small sampling of children that were sentenced to life in prison.
All diese Kinder wurden zu lebenslanger Haft verurteilt. Es ist ein großes Problem hier. Sie wurden alle wie Erwachsene behandelt. Einige von ihnen sind aber noch nicht mal 14 Jahre alt.
Also diese Ecke da hinten ist ein kleines Beispiel, nur ein kleines Beispiel von Leuten, die vor ihrem 18. Lebensjahr zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden sind. Ihr könnt euch das natürlich gerne angucken und euch ein Bild darüber machen.
Julie ist weiß und gut situiert. Ihr Engagement ist deswegen so wichtig, weil sie vor den Senatoren, Richtern und Politikern Amerikas den lebenden Beweis dafür darstellt, dass es auch ihre Töchter und Söhne treffen kann. Auch sie können zu Mördern werden.
What struck me most was the reliance that Germany had on social workers.
Was mich bei meinem Austausch in Deutschland am meisten berührt hat, ist das Vertrauen in das Sozialarbeitersystem. Das gibt es in den USA nicht. Sozialarbeiter, die intervenieren, bevor sich Kinder in ausweglosen Situationen befinden. Die Idee dort ist, dass Kinder gar nicht erst ins Gefängnis kommen, weil man ihnen und ihren Familien vorher hilft.
But it was the idea of keeping kids out of prison completely and trying to keep them out of trouble and helping families.
Wer hier in Chicagos Back of the Yards wohnt, lebt nicht nur verkehrstechnisch ab vom Schuss, sondern auch am Rande der Gesellschaft. Gar keine oder schlecht bezahlte Minijobs, Drogen, Gangs, viele hier können sich kein Internet leisten, von Krankenversicherung ganz zu schweigen. Und fast alle hier sind People of Color. Das Wort Hoffnungslosigkeit fällt sehr häufig in dem Stuhlkreis. Die jungen Menschen berichten von Polizeigewalt und juristischer Willkür. Auch davon, dass sie keine Chance mehr haben, eine Arbeit zu finden. Der Pastor und die Anwältin Betsy nicken. Sie arbeitet schon seit fast 40 Jahren in dem amerikanischen Justizsystem.
In den 90er Jahren, als der Rest der Welt Kinderrechte im Gesetz verankert hat, begannen die USA mit ihrer Strategie Hard on Crime, also besonders hart gegen jede Art von Verbrechen vorzugehen. So wurden Kinder schon wegen kleinster Delikte wie Erwachsene verurteilt.
Ich wusste nicht, dass junge Menschen mit 14, 15 Jahren nach Erwachsenenstrafrecht behandelt werden können und dann auch in Erwachsenenknäste gehen. Also das war für mich sehr schockierend. Oder dass eine eigene Industrie entsteht um Gefängnisse herum. Also, oder dass Gefängnisse überprivatisiert sind und die Unternehmen dann die Inhaftierten für ihre Arbeit verwenden. Also das ist halt Sklaverei 2.0. Ne?
Und die haben auch keine Rechte auf irgendwas, sondern am besten wegstecken, Schlüssel wegschmeißen. Das interessiert auch keinen, was in den Knästen hier passiert. Und das ist in Deutschland halt eine ganz andere Situation. Du weißt, der geht jetzt eine Weile rein, aber der kommt wieder raus. Und zwar relativ zeitnah so. Das heißt, wir haben alle ein Interesse daran, dass der irgendwie resozialisiert wird, auch für unsere Sicherheit natürlich, aber auch damit er irgendwie funktioniert. Und das ist ja ein ganz anderer Gedanke. Hier kannst du Leute einfach lebenslang wegsperren, die sehen nie wieder das Tageslicht.
Nach der Diskussion zeigen uns Julie und Betsy ein Haus, das durch Spenden an Precious Blood gebaut werden konnte. Denn viele der Rückkehrer aus dem Gefängnis haben keine Familie, die sie wieder aufnimmt. Und ohne eine Adresse werden sie nicht entlassen. Im Garten kümmern sich junge Männer um Gemüse statt um Gangstreitigkeiten. Ins Mikrofon möchten sie nicht sprechen. Aber Sozialarbeiter Andy hat sich mit einem unterhalten.
Er hat aber auch so erzählt, dass er halt auch wegen einem Gunshooting, wegen eines Waffendelikts in den Knast gegangen ist. Hat auch unter anderem erzählt, dass genau in der Straße halt ein Stück weiter runter auch sein Bruder erschossen wurde und ja, einfach gewisse Dinge in seiner Nachbarschaft vorgefallen sind, die sozusagen auch sein Handeln nochmal in einen anderen Kontext stellen. Weil er gesagt hat, Er ist jetzt nicht mit der Intention geboren und aufgewachsen, ich gehe jetzt raus und verletze Menschen, so, ne? Sondern er hat schon auch das irgendwie gesagt, dass in dem Umfeld, in dem er aufgewachsen ist und in den Strukturen, ist ihm nichts anderes übrig geblieben, als darauf auch zu reagieren. Das unterstreicht halt nochmal den Punkt, dass die Umgebung einfach ganz, ganz viel ausmacht und dass da war von rechts wegen hier, dass nicht so differenziert behandelt wird. So, das hat mich schon sehr überrascht.
Tag 2. Wir gehen ins Gefängnis. Betsy begleitet uns. Sie kennt diesen Ort hier schon seit den 90er Jahren. Damals waren hier so viele junge Menschen inhaftiert, dass sie in Feldbetten auf den Gängen schlafen mussten. Nach und nach kämpft sie gegen die Mühlen des Systems. Dennoch sind mehr als 80% People of Color. Besonders stolz ist Betsy darauf, dass es zumindest in dieser Einrichtung keine Elfjährigen mehr gibt. Im Gefängnis selber darf ich keine Aufnahmen machen. Lange Gänge, fensterlose, nach Geschlechtern getrennte Klassenzimmer. Alle tragen blau-graues Hemd und Hose. Ein farbiges Shirt bedeutet hoher Punktestand durch gutes Benehmen. So bekommt man Vorteile wie zum Beispiel eine halbe Stunde länger telefonieren. In den kleinen, schmalen Zellen gibt es ein fest verankertes, aus Beton gegossenes Bett sowie ein Klo. Es ist extrem kalt, obwohl es draußen heiß ist. Nur im Sommer seien die Zellen so kalt, weil sich die Klimaanlage nicht dezentral steuern lasse. Life is beautiful steht groß an der Wand geschrieben. Auf dem Bordstein vor dem Gefängnis tauschen wir unsere Eindrücke aus.
Can someone explain the difference or is there any difference between?
Also die Frage bei ihr war nochmal, was sind die konkreten Unterschiede zwischen dem deutschen Knast im Gegensatz zu den amerikanischen Knasten? Sie war noch nie in einem Knast, also auch in Deutschland nicht, hat überhaupt keine Ahnung davon. Und einfach mal so die ganz, ganz grob die Unterschiede, wo sind denn die größten Unterschiede zum Beispiel?
Jeden Fall mehr Privatsphäre, ne? Also die Zellen sind nicht einsichtig von außen bei uns so. Und die dürfen auch, was weiß ich, sich ein Poster an die Wand hängen und so. Also es ist schon auch nicht schön, aber ja, mehr Würde auf jeden Fall und ein bisschen mehr Privatsphäre.
Für die inhaftierten Jugendlichen klang es fast unwirklich, als ihnen die deutschen Sozialarbeiter erzählten, dass es in Deutschland nicht so einfach ist, an Schusswaffen zu kommen und sie, egal was sie getan haben, unter 14 Jahren nicht strafrechtlich verfolgt werden würden.
Es könnte unterschiedlicher nicht sein, wenn du in Deutschland zu einer Haftstrafe, vor allen Dingen als Jugendlicher, zu einer Haftstrafe verurteilt wirst, dann beginnt der Prozess der Rehabilitation und der Gedanke des Wiederrückkehrens in die Gesellschaft am ersten Tag der Haft. Und ich will es auf gar keinen Fall hier irgendwie den deutschen Knast romantisieren und sagen, alles ist toll in Deutschland, weil das ist nicht so. Aber wir reden ja gerade im Vergleich zu hier. Es ist halt so, wir sind hier mit Sachen konfrontiert, die kann man sich in Europa, nicht nur in Deutschland, in Europa eigentlich nicht vorstellen. Du hast eine Situation hier, wo 12-jährige Kinder zu lebenslanger Haft verurteilt werden können, die in den Knast wandern, wo du in Deutschland bis 14 nicht mal strafrechtlich verfolgt wirst für egal welche Delikte, selbst für Mord. Würde natürlich Konsequenzen geben, aber du bist bis 14 überhaupt nicht anfassbar in dem Sinne.
Für uns geht es weiter. Im Gegensatz zu der dicht besiedelten Metropole Chicago wirkt Detroit verlassen. Die Stadt ist binnen der vergangenen 70 Jahre von knapp 2 Millionen auf rund 700.000 Einwohner geschrumpft. Grund dafür ist unter anderem der Zusammenbruch der Autoindustrie. Zurück bleiben verfallene Häuser, leere Industriekomplexe, Menschen am Rande der Gesellschaft. Fotografen und Journalisten kamen in den letzten Jahren vor allem nach Detroit, um sich am sogenannten Ruinenporno zu ergötzen. Detroit tut alles, um zu zeigen, dass es viel mehr zu bieten hat. Musikalisch ist es die Heimat des Motown-Jazz und des Technos. Aretha Franklin, Stevie Wonder, Eminem sind nur einige der berühmtesten Kinder der Stadt. Und es funktioniert. Vergleichsweise niedrige Mieten ziehen Künstler an, die sich New York, L.A. und Chicago nicht mehr leisten können. Detroit denkt liberal und traut sich, Neues auszuprobieren. Wie in einer großen Untersuchungshaftanstalt für Jugendliche. Die Räume gleichen dem eines Gefängnisses mit dem großen Unterschied, dass es hier Sozialarbeiter gibt. Für die USA etwas Besonderes. Liza ist eine von ihnen.
I love so much getting a glimpse of your culture. It's so good for, you know, it's so good, you know. I'm a social worker.
Sie sagt, es ist sehr, sehr schön, sich mit euch auszutauschen. Das gibt ihr viel gute Energien. Sie ist Sozialarbeiterin und das gibt ihr viel. Alleine die Fragen, die ihr stellt. Also,
you do. So we're really infiltrating this work here, trying to do.
Wir versuchen, wo immer es uns möglich ist, das System zu beeinflussen. Leider können wir das Problem der Massenverhaftung nicht lösen. Euer System scheint so viel menschlicher zu sein als unseres. Wir fühlen uns hier oft alleingelassen. Deswegen tut es so gut, die Perspektive von Gleichgesinnten zu hören.
Bei uns ist es auch so, dass wir viele Bretter bohren, so in unserer Arbeit, aber wir werden halt gehört, ne? Und das ist so, dass wir dann einen Termin bei der Staatssekretärin haben, um ihr ein Konzept vorzustellen, was wir uns überlegt haben, wo Jugendliche halt übergangsmäßig wohnen können, und die sind interessiert daran und die hören. Und wenn das Konzept gut ist, dann geben sie auch Geld dafür, dass wir es halt wirklich umsetzen können. Wir haben ja ganz andere Möglichkeiten und haben ein ganz anderes Standing. Ich glaube, sonst könnte ich den Job auch nicht machen, wenn ich nicht wüsste, okay, ich versuche auch gleichzeitig auch irgendwie was zu verändern, was zu verbessern, eine bessere Struktur zu schaffen.
Einen Ansatzpunkt für bessere Strukturen in den USA zu finden, scheint fast unlösbar, wenn man sich die Kausalkette anschaut. Am Anfang stehen rassistische Entscheidungen. Ein Beispiel von vielen: der Gebrauch ein und derselben Droge, den Konsum des billigen rauchbaren Cracks, das von mehrheitlich schwarzen Menschen genommen wird, ahnten Polizei und Justiz viel schärfer als das teure, pudrige Koks, was von den weißen Geschäftsmännern, Lehrern, Politikern und Anwälten konsumiert wird. Wenn in deren Wohngegenden überhaupt kontrolliert wird, schwarze Menschen werden für Jahrzehnte weggesperrt, wegen Crack-Konsums oder der aus der Abhängigkeit resultierenden Beschaffungskriminalität. Daraus resultieren Generationen von zerrütteten Familienverhältnissen. Millionen von Kindern, die mit einer Mutter oder Vater im Gefängnis aufwachsen. Dazu kommen juristische Willkür und Polizeigewalt gegenüber schwarzen Jugendlichen. Alles statistisch belegt und einsehbar.
Das amerikanische System ist extrem auf Strafe ausgelegt. Wir kriminalisieren unsere jungen Menschen, vor allem unsere jungen schwarzen und braunen Menschen. Dieses Land hat eine lange Geschichte von institutionellem Rassismus und Unterdrückung. Und es geht immer weiter.
Mir war schon klar, dass von staatlicher Seite hier in Nordamerika wenig kommt. Gibt den Sozialstaat sozusagen nicht. Das ist nicht vergleichbar mit Deutschland. Wobei ich auch nicht möchte, dass jetzt die USA so ganz schlecht wegkommt und Deutschland ist hier so das gelobte Land. Wir haben auch Hartz IV, was im Endeffekt dieses System an die Wand gefahren hat, was aus europäischer Perspektive auch nicht menschenwürdig ist. Und natürlich aus der Perspektive von hier nochmal die Messlatte anders legt.
Nach dem allabendlichen Austausch über die Eindrücke des Tages fahren wir am nächsten Tag raus aus Detroit in Richtung Ann Arbor. Hier habe ich ein Highschool-Jahr verbracht, als ich 16 Jahre alt war. Im Radio läuft Oldschool-Hip-Hop und auf einmal wird mir bewusst, dass es genau 22 Jahre her ist. Und dass es genau die Zeitspanne ist, die viele, die wir hier getroffen haben, im Gefängnis verbracht haben. Mit 16 rein, mit 38 raus. Die erste Liebe, Abitur, Rumreisen, Studium, Auslandssemester, die Geburt meiner zwei Söhne. Während ich all das erlebt habe, sehen die inhaftierten Menschen jeden Tag die gleichen Mauern. Klar, es gibt den großen Unterschied, dass ich niemanden umgebracht habe. Im Gegensatz zu Boise. 16 Jahre alt war er, als er wegen Totschlags verhaftet wurde. Nach 27 Jahren wurde er kürzlich entlassen und kümmert sich nun um Jugendliche, wie er einer war. Fast alle sind schwarz, so wie er und wie der Sheriff.
The word kind of spreads quickly. Oh, Es hat sich schnell rumgesprochen, dass ich mit dem Sheriff zusammenarbeite. Mein Ruf und meine Glaubwürdigkeit ist quasi meine Währung, mit der ich Einfluss ausüben kann. Ich weiß, woher ich komme, emotional und mental, und wie ich es überwunden habe. Das ist meine Motivation, anderen Menschen zu helfen, denen es so geht, wie es mir damals ging.
So that became my passion and that's why I'm doing what I'm doing.
Boise ist Teil eines bisher einmaligen Projektes in den USA. Ehemalige Gefängnisinsassen, die als Sozialarbeiter für und mit dem Sheriff arbeiten.
Polizei und soziale Arbeit, da bin ich ja mal gespannt, was da kommt. Ne?
Also wenn ein Jugendlicher von mir mitkriegt, dass ich mit der Polizei quatsche oder irgendwelche Informationen ans Justizsystem weitergebe, dann brauche ich am nächsten Tag nicht mehr zur Arbeit kommen, weil keiner mir mehr vertrauen wird. Und deshalb ist es auch wichtig, so eine ganz klare Kante da zu fahren und den Jugendlichen auch eine Sicherheit zu geben.
In Deutschland wäre das für mich nicht vorstellbar. Also das wäre für mich das Ende sozialer Arbeit. Aber hier, unter den Umständen, ist es zumindest ein Versuch, irgendwie progressiv in eine Richtung zu gehen, die in den Communities vielleicht was ändern kann, weil der klassische Ansatz offensichtlich scheitert.
Eine weitere Besonderheit ist, dass der Sheriff ein ehemaliger Sozialarbeiter ist.
When the sheriff asked me to do this work, he said, "Can you do what you do in the community, but through the sheriff's office?" I said, "No." I laughed. I didn't think he was serious.
Als der damalige Sheriff mich fragte, ob ich den Job, den ich als Sozialarbeiter gemacht habe, genauso als Sheriff weiterführen kann, habe ich gelacht. Ich dachte nicht, dass er es ernst meint. Aber umso mehr ich gelernt habe, was Polizeiarbeit wirklich bedeutet und dass man so nicht nur Verbrechen, sondern wirklich Probleme lösen kann, habe ich den Versuch gewagt. Dieser Job gibt mir so viel Autorität und Einfluss, sodass ich endlich richtig helfen kann, das Leben der Menschen zu verbessern.
And all the work that I've done, I've never been at a place where we have that much influence and power and authority to really help change and solve and save people's lives.
Mit Boise an seiner Seite.
A lot of people tend to become close-mouthed, if you will.
Viele Leute mit Problemen werden wortkarg und sagen nicht, was sie brauchen, was sie wollen, was sie denken. Ich ermutige sie dazu zu sagen, was ihnen fehlt, damit man ihnen besser helfen kann.
Or whatever you want to say, as long as it's not offensive.
Mittlerweile sind andere US-Bundesstaaten auf das Projekt in Michigan aufmerksam geworden. Seitdem reist der Sheriff viel umher, berichtet von Erfahrungen und Erfolgen und gibt sein Wissen in Fortbildungen weiter. Ich konnte nur einen winzigen Einblick geben in das, was die 12 Sozialarbeiter und ich in den 12 Tagen in den USA erlebt haben. Und ich bin nach unserer Rückkehr noch immer erschreckt von einem System, das vor allem auf Strafen und kaum auf Resozialisation setzt. Aber auch beeindruckt von der Kraft, die die Anwältin Betsy, die Mutter Julie und die Sozialarbeiterin Liza ausgestrahlt haben. Oder auch Boise und der Sheriff, die es zu ihrer persönlichen Mission gemacht haben, etwas zu verändern. Das Team der Sozialpädagogen jedenfalls fährt mit viel Motivation für die eigene Arbeit zurück nach Deutschland.
Also was ich für mich persönlich auf jeden Fall mitnehme, ist, die Dinge auch immer im Kontext zu betrachten. Weil ich zum Beispiel in Deutschland oder in Europa sehr kritisch eingestellt bin, wenn kirchliche Träger soziale Arbeit verrichten. Weil ich der Überzeugung bin, das ist was von staatlicher Seite eigentlich gewährleistet sein soll. Oder vom Gemeinwesen heraus. Von dem her hat es gearbeitet bei mir und habe aber dann schon auch gemerkt, dass das hier einfach anders ist. Also wenn es die Kirche nicht macht, wenn es die privaten Initiativen nicht machen, dann gibt es halt gar nichts. Und da stehen dann einfach trotzdem die Menschen im Mittelpunkt, die betroffen sind. Und dann denke ich, dann geht das einfach vor, ein Stück weit den Menschen zu ermöglichen, halbwegs in Würde zu leben.